Ja, vielen Dank für dieses Lied. Ich hoffe, ihr bei Zoom konntet gerade den Applaus hier im Raum hören. Wir haben netterweise inzwischen ein Raummikro, sodass ich gehört habe, dass vielleicht auch so ein bisschen manchmal atmosphärische Geräusche auch so zu euch zu Zoom vordringen können. Sie können mich ganz schlecht verstehen. Achso, können wir akustisch vielleicht... Okay, gut, also können wir jetzt im Moment nicht lösen. Ja, in diesem Lied haben wir gerade vor Augen gemalt bekommen, mit was für einem gewaltigen Gott wir es zu tun haben. Und gleichzeitig ist dieser gewaltige Gott so liebevoll, so freundlich, zärtlich, so nahbar. Und das ist die erstaunliche Tatsache, die Gott, der Schöpfer, vor 2000 Jahren durch seinen Sohn Jesus in seiner Schöpfung bekannt gemacht hat. Das ist das, was Gott uns zeigen möchte, dass er uns rausrufen will aus den Bezügen, in denen wir so aufwachsen, die für uns völlig normal sind, meine Eltern, meine Frau, meine Kinder, mein Beruf, mein Auto, meine, ja und was weiß ich alles. Das, was für uns alles so selbstverständlich ist, was für uns erstmal die Welt ausmacht, da möchte Gott uns rausrufen und uns einen viel, viel größeren Kontext stellen, nämlich, dass wir begreifen, dass wir Familienmitglieder des Schöpfers dieser Welt werden sollen. Dass wir in Gott, in dem ewigen, allmächtigen, alles erfüllenden Gott, einen ganz liebevollen Vater haben. Und dass wir durch Jesus hinein adoptiert werden sollen in diese himmlische Familie des lebendigen Gottes. Das ist der Raum, den Gott uns vor 2000 Jahren durch Jesus eröffnet hat, wo wir mit unseren Gedanken, mit unserem Denken, mit unseren Vorstellungen, wo wir geistlich, wo wir wirklich real reintreten sollen in diesen Raum. Und wir hatten letzten Sonntag einen Taufgottesdienst. Und in der Taufe, da soll ja deutlich werden, soll ja veranschaulicht werden, soll dargestellt werden, dass wir in diesen neuen Raum eintreten, den Gott uns durch Jesus eröffnet hat, wo wir nicht mehr unter dem Gericht Gottes über die Sünde stehen, sondern dass wir durch Jesus bereits für die Ewigkeit erlöste Kinder Gottes sein dürfen. Völlig unverdient, aus purer Gnade und Barmherzigkeit. So könnte man vielleicht kurz zusammenfassen, was Paulus über Jesus verstanden hat und was er versucht, in den ersten Kapiteln des Epheserbriefs rüberzubringen. Und man spürt diesen drei Kapiteln richtig an, wie voll Paulus ist von der Begeisterung über diesen Gott, dass es wirklich aus ihm heraus quillt und manchmal fast nicht zu verstehen ist, was er da meint. Ja, wir ringen da immer mittwochs abends beim Glauben wachsen Treffen drum, arbeiten uns durch den Epheserbrief durch, können gerne noch Leute dazu stoßen. Und diese ersten drei Kapitel, die haben es so in sich. Im Grunde könnte man sagen, Kapitel 1 bis 3 des Epheserbriefs, das ist praktisch ein einziger Lobpreis Gottes über seine unfassbare Gnade. Soweit Kapitel 1 bis 3 vom Epheserbrief, kurz zusammengefasst. Jetzt schauen wir mal, wie es in Kapitel 4 dann losgeht. Epheser 4, die Verse 1 bis 3 möchte ich uns jetzt erstmal lesen. Nach diesem enormen Lobpreis über Gottes unfassbare Gnade in den ersten drei Kapiteln macht Paulus dann weiter: Ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört. Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu euch Gott berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede ist das Band, das dabei alles zusammenhält. Der Gedanke, den Paulus da in Vers 1 äußert, ist, wenn wir durch Jesus jetzt schon bereits für die Ewigkeit erlöste Kinder Gottes sein dürfen, ganz unverdient, aus purer Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir das jetzt schon sein dürfen, was in der Ewigkeit real sein wird, nämlich dass wir endgültig erlöst sein werden, dann soll sich das hier und heute schon in dieser Welt auswirken. Und zwar ganz konkret, zum Beispiel in unserem Miteinander. Wie soll unser Miteinander sein? Was sagt Paulus da? Es soll gekennzeichnet sein von Demut, dass wir uns nicht über andere stellen, von Freundlichkeit, dass die anderen sich wohlfühlen können unter unserem Blick oder bei unseren Worten. Es soll gekennzeichnet sein durch Geduld, dass wir auch da die Beziehung zum anderen innerlich aufrechterhalten, wo es gerade vielleicht schwierig ist. Paulus sagt, wir sollen uns gegenseitig in Liebe ertragen. Was für eine spannende Formulierung. Es ist nämlich genau das, was uns Menschen oft so schwer fällt, im Miteinander einander zu ertragen. Aber wenn es gelingt, ist es das, was es so kostbar macht, das Miteinander. Und dann wird es sogar zu einem Vorgeschmack des Himmels. Man könnte vielleicht so sagen, die Melodie dieser Welt, in der wir leben, und wo es oft eher so ein Kampf ums Überleben ist, ein Hauen und ein Stechen, nur nicht auf der Strecke bleiben. Aber die Melodie dieser Welt, das ist auch das, was unter dem Gericht Gottes steht, dem Gericht Gottes über die Sünde, was auch letztlich keinen Bestand haben wird. In dieser Melodie der Welt, da läuft es dann so, oh, der nervt. Ich kann den nicht ausstehen. Wie der sich verhält, stößt mich ab, ist mir zuwider. Vielleicht sogar berechtigt, ja, weil er sich auch vielleicht wirklich wie Sau verhält. Auch das ist echt verwerflich und wir lehnen es ab. Aber letztlich steht es alles unter dem Gericht Gottes. Das wird alles keinen Bestand haben. Und was Gott machen möchte, ist, dass er diese Melodie der Welt, die so vom Tod geprägt ist, vom Gericht Gottes letztlich auch geprägt sein wird, dass das verwandelt wird in die Melodie des Himmels. Und die lautet dann so, es behagt mir zwar vielleicht nicht, was du da gerade machst und was du sagst, aber Gott verwirft mich nicht, also lass ich dich auch in meinen Gedanken leben. Diese Melodie des Himmels, die sagt, Gott ist gnädig zu mir, obwohl ich es nicht verdient habe, also bin ich auch gnädig mit dir, obwohl du es genauso wenig verdient hast. Die Melodie des Himmels, die sagt, Gott hat gute Gedanken über mir, also will ich mich auch bemühen, gute Gedanken über dir zu haben, auch wenn mir es vielleicht schwerfällt. Ich finde es so entlastend, wie realistisch hier Paulus ist. Weil diesen Versen abzuspüren ist, dass es eben nicht leicht ist im Miteinander. Dass es Arbeit ist. Deswegen auch diese nüchternen Formulierungen von Paulus, einander ertragen, uns bemühen. Das ist nicht idealistisch verklärt, sondern ich finde es sehr, sehr bodenständig. Auch wenn wir Christen in Jesus bereits für die Ewigkeit erlöste Kinder Gottes sind. Wir sind hier noch nicht im Himmel. Und das stellt man auch an verschiedenen Stellen im christlichen und im gemeindlichen Miteinander fest. Aber es soll hier anfangen, etwas sich zu verändern. Und das ist das, was Paulus dann in den ganzen drei Kapiteln Epheser 4 bis 6 ausführt. Dass das, was im Himmel bereits durch Jesus für uns Wirklichkeit geworden ist, dass das hier zu uns auf die Erde kommen soll und sichtbar werden soll. Auch in unserem Miteinander als Christen, worum es ja jetzt hier in diesem Predigttext geht. Hier am Anfang des vierten Kapitels, da liegt Paulus die Einheit der Gläubigen sehr am Herzen. Ich habe das mal hervorgehoben. Und das Interessante ist, so wie Paulus das formuliert, ist klar, die Einheit durch den Geist Gottes, die ist bereits da. Die müssen nicht wir schaffen, sondern die ist durch Gott bereits geschenkt, etabliert. Und gleichzeitig ist diese Einheit aber in hohem Maß gefährdet, sodass wir sie verlieren können. Deswegen sagt er ja auch, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren. Manchmal ist es gerade die Reinheit des Glaubens, die jemand sehr am Herzen liegt. Oder die Ehre Gottes, um die es ihm geht. Oder die Wahrheit des Evangeliums, für die er kämpft. Und dabei bleiben dann schnell auf der Strecke Demut, Freundlichkeit, Geduld. Aber genau das sind die Zutaten, aus denen dieses Band des Friedens gewoben wird, das letztlich alles zusammenhält. Wir Christen können im Namen Gottes auch andere Leute, oder sei es innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, auch manchmal ganz schön schnell fertig machen, wenn uns Demut, Freundlichkeit und Geduld fehlen. Ich finde es spannend, wie Gott uns hier in diesem Text mit den Worten von Paulus eigentlich anfleht und sagt, liebe Leute, die ihr an mich glaubt, ich bitte euch, bemüht euch, macht doch bitte mit bei meinem Programm, begreift doch, worum was es geht. Ich weiß nicht, ob wir das spüren können, was das eigentlich bedeutet, dass Gott uns nicht seinen göttlichen Willen aufzwingt, sondern uns darum bittet, mitzumachen bei seinem Erlösungsprogramm für diese Welt, was er durch Jesus angestoßen hat. Dass er uns dafür als Mitarbeiter braucht, die kooperieren, die da mitmachen. Ich weiß nicht, ob ihr spüren könnt, was für eine Würde Gott uns Menschen dadurch zubilligt, welchen Respekt er uns entgegenbringt, indem er seinen göttlichen Willen, dass der wahr wird durch uns, eben nicht erzwingt, sondern uns darum bittet. Ich möchte mit euch jetzt noch die nächsten Verse anschauen, die danach folgen, weil in diesen Versen nochmal unterstrichen wird, wie wichtig für Gott die Einheit ist. Und dass Einheit für Gott nicht einfach eine Option ist, auf die man auch getrost verzichten könnte, sondern dass Einheit für Gott elementar und grundlegend ist. Weil Einheit einfach zu Gott und dem Glauben an ihn gehört, weil Einheit eine ganz unaufgehbare Eigenschaft Gottes ist. Ich lese uns vor, Epheser 4, ab Vers 4 bis 6. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem. Er steht über allem, wirkt durch alles und erfüllt alles. Ich schaue ja gerne ins Griechische rein, wenn ich so eine Predigt vorbereite. Und das Interessante ist, in diesen vier Versen steht 7-mal im Griechischen das Zahlenwort 1. Ich habe das mal im Text jetzt gelb hervorgehoben. Und weil es im Deutschen dann vom grammatikalischen Geschlecht her so ein bisschen untergeht, habe ich auf der nächsten Folie nochmal die Zahl 1 da eingesetzt. Damit ihr so ein bisschen besser spüren könnt, was die ersten Leser damals, als sie das gelesen haben, dann auch vor Augen hatten. Und jetzt kommt noch eins dazu, sogar in Vers 3, wo das Wort Einheit steht. Sogar da steckt das Zahlenwort 1 in dem griechischen Wort für Einheit mit drin. Es ist im Lexikon unter demselben Artikel gefasst. Es gehört ganz eng zusammen. Wenn ich mir das einfach optisch anschaue, was da plötzlich vor Augen tritt, also ich finde, eindringlicher kann man eigentlich nicht um Einheit werben. Leute, wacht auf, begreift es. Das ist Gottes Thema mit seiner ganzen Schöpfung, mit seiner Welt und das soll bei den Christen zünden. Also ich höre da ganz klar, aus dem, wie Paulus das formuliert hat, wie er das durch den Geist Gottes geschrieben hat, da höre ich ganz klar diese Botschaft raus, wir können nicht zu Jesus gehören wollen und uns dann trotzdem die Einheit egal sein lassen. Das geht nicht und trotzdem erträgt uns Gott, wenn wir es nicht machen. Das ist die Pointe eigentlich bei dem Ganzen. Ich möchte mit euch jetzt mal diese 7 Aspekte kurz durchgehen, die Paulus hier aufführt, mit denen er letztlich seine Leser motivieren möchte, mit denen er uns motivieren möchte, dass wir uns um die Einheit bemühen. Es beginnt mit ein Leib. Leib, Leibbrot, das sagt uns vielleicht eher was. Heute wird man eher Körper sagen als Leib. Wer an Jesus glaubt, wer zum Glauben an Jesus findet, wer sich darauf einlässt, auf den Glauben an Jesus, den der Heilige Geist ihm anbietet, und wer sagt, Jesus, ich will dir gehören, der wird Jesus einverleibt. Der gehört dann zu Jesus, der ist dann in Jesus geborgen. Das ist das, was auch in der Taufe zum Ausdruck kommen soll, wie wir es letzten Sonntag gesehen haben. In den gestorbenen und auferstandenen Jesus wird der Täufling hineingetauft. Wir werden Jesus einverleibt, wenn wir zu Jesus gehören wollen, wenn wir an ihn glauben. Wir werden damit als Gläubige Teil des unsichtbaren, aber doch realen geistlichen Leibs von Jesus in dieser Welt. Jesus war vor 2000 Jahren hier als Mensch. Er kam aus der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes, war dann hier als Mensch eine gewisse Zeit lang, ist dann gestorben, auferstanden und dann in den Himmel aufgefahren. Und dann ist er durch den Heiligen Geist wieder zurückgekommen und hat angefangen, seinen geistlichen Leib hier durch den Glauben, den er weckt, in Leuten aufzubauen. Und es ist eigentlich völlig logisch, dass Paulus sagt, es ist ein Leib, ihr seid ein Leib, denn Jesus kann man nicht auseinanderreißen. Wer an Jesus glaubt, wer zu Jesus gehört, wer in Jesus leben will, der ist in diesem Leib mit reingenommen. Jesus hat keine zwei Körper. Jesus ist nicht zerteilbar, zerpflückbar oder ja, er ist eine Einheit, er ist eine Person. Und ich habe es gerade schon gesagt, da sind wir bei dem zweiten, mit diesem einen Geist. Genauso wie Jesus nicht teilbar ist, ist auch dieser Geist nicht teilbar, auch wenn er sich auf die Einzelnen verteilt. Das ist schon irgendwie phänomenal. Unser Gott kriegt es hin. Es ist der Geist von Jesus, der an Pfingsten wieder reingekommen ist in diese Welt. An Pfingsten, was wir letzten Sonntag gefeiert haben, da hat Jesus seine Zusage erfüllt, dass er seine Jünger nicht verwaist, zurücklassen wird, sondern dass er wiederkommen wird, dass er bei ihnen sein wird. Was er ihnen auch sagt, ich bin bei euch bis ans Ende dieses Zeitalters. Das hat Gott durch den Geist Jesu realisiert. Oder wie Paulus sagt, der Herr ist der Geist. Da ist eine Einheit. Es ist ein Leib und ein Geist, der diesen Leib Jesu in dieser Welt belebt. Und was bringt uns dieser Geist Gottes, dieser Geist Jesu in dieser Welt? Das ist dann das Dritte, was auftaucht. Das ist diese eine Hoffnung. Diese Hoffnung, dass wir eben durch Jesus, der für uns gestorben ist, dass wir dadurch nicht mehr unter dem Gericht Gottes über die Sünde stehen müssen, sondern dass wir in Jesus, dem gestorbenen und auferstandenen, bereits für die Ewigkeit erlöste Kinder Gottes sein dürfen. Dass wir eine neue Familienzugehörigkeit erlangt haben durch Jesus. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Durch Jesus. Das ist diese Hoffnung, die uns, ja, diese eine Hoffnung, die uns als Christenheit kennzeichnen soll. Die hat mit diesem einen Jesus zu tun, dessen ein unteilbarer Geist in uns allen lebt, die wir an ihn glauben. Und dann geht's weiter. Ein Herr ist im Grunde das, was ich auch schon gesagt habe, dass Jesus nicht teilbar ist. Und hier ist es nochmal betont, Jesus ist der eine Dreh- und Angelpunkt Gottes in der Geschichte Gottes mit seiner Welt. Jesus ist der eine Erlöser, der sein Leben gegeben hat, damit wir in der Ewigkeit bei Gott sein können. Und Gott hat ihn zu dem einen Chef, zu dem einen Oberhaupt über seine neue Schöpfung eingesetzt. Das ist die tiefste Überzeugung des Paulus. Das wird im ganzen Epheserbrief deutlich. Und worin vollzieht sich unsere Verbindung zu diesem einen Herrn und Erlöser? Sie vollzieht sich im Glauben. Das ist das nächste Element, was als an fünfter Stelle auftaucht. Und wodurch bestätigt uns Gott und besiegelt uns Gott unseren Glauben, dass unser Glaube auch tatsächlich der rettende Glaube ist, dass wir durch Jesus nicht mehr unter dem Gericht Gottes über die Sünde stehen, sondern wirklich in Jesus bereits für die Ewigkeit erlöste Kinder Gottes sein können? In der Taufe, da kommt es zum Ausdruck, was wir für uns gelten lassen, was Gott uns durch Jesus geschenkt hat. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, das ist so ein einzigartiger Dreiklang, wo alles so herrlich ineinander greift und eine ganz grundlegend unauflösliche Einheit bildet. Und wir durften es letzten Sonntag feiern, die Taufe von zwei Menschen, die sich zu Jesus als ihrem Herrn und Erlöser bekannt haben, wo deutlich geworden ist, Gott hat ihnen Glauben geschenkt und sie haben diesen Glauben angenommen. Und sie nehmen es für sich in Anspruch, zu dieser neuen Familie gehören zu dürfen, die in Ewigkeit im Himmel Gott den Vater loben und preisen wird. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, die in uns lebendig ist. So war es von Gott gedacht. Aber was ist draus geworden, wenn wir uns die Christenheit anschauen? Brauchen wir gar nicht zu anderen Kirchen zu schauen. Allein bei uns, so viele wie wir sind, und ihr bei Zoom, euch haben wir jetzt hier drin ja gar nicht vor Augen, ihr seid ja auch noch mit dabei. Jeder von uns ist ein Individuum und jeder von uns hat eine andere Auffassung vom Glauben, andere Sichtweise, vielleicht von der Taufe, Vorstellung von Gemeinde. Was macht die eigentlich aus? Was gehört eigentlich ganz fest dazu? Was ist nicht verhandelbar? Oder was den Heiligen Geist betrifft und sein Wirken? Wie sieht es da aus? Und ich bin jetzt noch gar nicht auf den Vers 6 eingegangen, wo auch noch mal einmal steht diese Zahl. Ein Gott, der Vater von allem, heißt jetzt in dieser Übersetzung. Wenn ihr euch das in verschiedenen Bibelübersetzungen anguckt, diesen Vers, dann werdet ihr feststellen, wie unterschiedlich man den übersetzen kann. In vielen Bibelübersetzungen ist er auf gläubige Christen bezogen. Aber es gibt auch Bibelübersetzungen, die machen deutlich, so wie die hier, man kann ihn auf alles beziehen, nicht nur auf die gläubigen Christen. Aber was heißt es dann? Ist Gott dann tatsächlich der Vater aller? Sind wir nicht nur Christen, als Christen seine Kinder? Sind die anderen auch seine Kinder? Also die nicht an ihn glauben, die ihn ablehnen, die vielleicht nichts mit ihm zu tun haben wollen. Oder wie Paulus dann weitermacht, wirkt er wirklich in allem, was in dieser Welt geschieht? Also auch in dem Schlimmen, in dem Schrecklichen? Wie muss man das verstehen? Erfüllt er tatsächlich alles? Da kann man sich herrlich drüber streiten. Und ich kenne genügend Diskussionen, wo ich mich sau unwohl fühle, große Beklemmung kriege, ja, mir ist ganz eng ums Herz wird und ich frage mich, wo ist da die Liebe in dem, wo man um die Wahrheit ringt? Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was wir heute für einen Tag im Kirchenjahr haben, wie der überschrieben ist. Trinitatis! Heute ist der Sonntag Trinitatis. Der Sonntag nach Pfingsten wird Dreieinigkeitssonntag genannt. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, das noch in der Folie hervorzuheben, wo die Trinität da auftaucht in dieser Aufzählung. Wir haben den Vater, wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. Und auch darüber gibt es so unterschiedliche Sichtweisen. Darüber haben sich Kirchen getrennt, haben gesagt, ich kann nicht so glauben, wie du glaubst. Ja, das war schon in der recht frühen Christenheit, ja, mit Verdammungsurteilen in den ersten Jahrhunderten. Ja, so kann ich nicht glauben, weil die Heiligkeit Gottes dann nicht mehr gewahrt ist. Gläubige Christen, die es ernst meinen, die wirklich Jesus nachfolgen wollen, die können teilweise so schrecklich streiten über ihre Sichtweisen, die können so grauenhaft uneins sein, dass man manchmal unsicher werden kann, wenn man das mitkriegt, ob das mit dem Glauben an Jesus wirklich so seine Richtigkeit haben kann. Wenn die, die den Glauben für sich in Anspruch nehmen, sich so verhalten. Und deshalb ist es so wichtig, was Gott uns hier durch dieses Bibelwort sagt. Ertragt euch gegenseitig in Liebe. Für die Glaubwürdigkeit des Evangeliums in dieser Welt. Damit wir selber glauben können, das Evangelium, und damit andere auch glauben können. Es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig in Liebe ertragen lernen. Es aushalten, dem anderen seinen Glauben zu glauben, auch wenn wir selber nur innerlich den Kopf schütteln über das, was uns da gerade vielleicht begegnet. Und schöner ist es, wenn wir uns nicht nur so gerade so in Liebe gegenseitig aushalten können, ertragen können, sondern noch viel besser wird es, wenn wir uns darum bemühen können, die Einheit zu entdecken, die in Gott ihren eigentlichen tiefsten Kern hat. Dem Gott, der diese Welt geschaffen hat, der Gott und Vater aller, der Gott und Vater von allem, der über allem ist, der durch alles wirkt, der in allem ist. Dass wir uns bemühen, immer mehr in diesen Gott und seine Einheit hineinzuwachsen. Und jetzt zum Abschluss dieser Predigt möchte ich euch noch was fürs Köfferchen mitgeben. Das ist so ein Wort von meiner Frau, wo sie sagt, sie hätte gern sowas, was sie im Köfferchen dann mitnehmen kann. Also wenn ihr bisher nicht mitgekommen seid oder es irgendwie nicht so für euch war, vielleicht kommt ja jetzt was, so ein Bild. Das ist das, was Nani, was du vorhin gesagt hast, wo du gespannt drauf bist, wie ich die Predigt überschrieben habe. Staunen statt stauen. Das ist eine Wortspielerei, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Da ist ein Buchstabe, wie Nani ja auch vorhin, wie du es treffend gesagt hast, der einfach nur fehlt. Wenn wir uns gegenseitig mit unseren unterschiedlichen Sichtweisen, unseren unterschiedlichen Erkenntnissen, Wahrnehmungen, Erfahrungen, wenn wir uns da nicht aushalten, wenn wir es da nicht miteinander aushalten, dann wird es schnell entweder zu einem Nebeneinander, wo es dann aneinander vorbeigeht, oder noch schlimmer, es wird zu einem Gegeneinander. Egal ob beim Gegeneinander oder beim Nebeneinander, Was nicht mehr passiert, ist ein gegenseitiges Befruchten und Weiterkommen, weil man sich abkoppelt voneinander. Und das führt dann zum Stillstand im Leib Jesu in dieser Welt. Und das ist dann wie bei einer Autobahn, wo man halt im Stau steht. Da ist dann Stillstand, da geht's nicht voran. Und da hängen wir selber drin fest und vielleicht verstopfen wir auch die Straße für andere, wo Gott eigentlich mit denen vorankommen möchte. Das ist dieses Bild vom Stau. Und besser als der Stau ist das Staunen. Deswegen staunen statt stauen. Und ich wünsche uns, dass wir, was das Thema Einheit betrifft, dass wir staunen lernen über Gott und sein Wesen. Dass wir staunen lernen über diese unfassbare Liebe Gottes zu seinem bunten und zum Teil höchst verqueren Haufen auf dieser Erde. Was uns selber als Gläubige betrifft oder auch den Rest der Welt. Dass wir staunen lernen über diesen Gott und Vater aller, der über allem, der durch alles und der in allem ist und der sogar die schrägsten und verquersten Dinge dieser Welt nutzen kann, um sich zu zeigen und um sein Vorhaben in dieser Welt voranzubringen. Und zum Schluss möchte ich jetzt noch diese Frage hier in den Raum stellen, die für uns alle so wichtig ist, die jeder für sich persönlich beantworten sollte. Wer soll in meinem ganz persönlichen Denken, Fühlen, Urteilen, wer soll da drin regieren und bestimmen? Soll es meine persönliche Erkenntnis sein? Soll es meine Sicht sein, meine Erfahrungen, meine Wahrnehmungen, meine Ängste, meine Vorstellung von Gott und der Wirklichkeit? Oder soll es Gott allein sein, der die bestimmende Größe dafür ist, was ich denken lernen will, was ich fühlen lernen will, was ich urteilen lernen will? Ich möchte uns jetzt am Ende dieser Predigt dazu ermutigen, nee, sogar auffordern, nicht nur ermutigen. Lasst uns Gott darum bitten, dass er aufdeckt, dass er offenbart, dass er uns überführt, wo wir entweder selber im Stau stecken oder zum Stau für andere beitragen. Lasst uns darum bitten, dass Gott das aufdecken darf, dass er das bei uns aufdeckt. Und wenn er es aufdeckt, dann lasst uns darüber Buße tun, um Vergebung bitten und auch um Heilung. Damit das, was bei uns da durcheinander gekommen ist und kaputt gegangen ist oder auch bei anderen passiert ist, dass das wieder gesunden kann, dass das wieder heil werden kann. Und lasst uns vielleicht jetzt zum Ende dieser Predigt, wenn wir dann gleich in eine Zeit des Lobpreises gehen und drei Lieder miteinander singen, lasst uns vielleicht ganz neu heute mit Jesus anfangen, indem wir uns seiner Autorität unterstellen und indem wir uns von ihm zum Jubeln und Staunen bringen lassen wollen und von ihm lieben lernen wollen. Damit Gottes Werk, was er durch Jesus vor 2000 Jahren angefangen hat, durch uns tatsächlich fließen kann in diese Welt rein. Amen.